Jonas Geißler ist Zeitexperte und gestaltet Vorträge, Workshops und Coaching zum Thema. Außerdem berät er Unternehmen in Transformationsprozessen und ist Autor mehrerer Bücher und Artikel. Wir sprechen heute darüber, wie er zum Thema Zeit gekommen ist, ob man Zeit wirklich managen kann und was das Konzept des Zeitwohlstands für Teilzeitkräfte und alle anderen bedeutet. Hallo Jonas, herzlich willkommen im Teilzeit-Talent-Podcast. Schön, dass du da bist.
Hi Johanna, danke für die Einladung.
Ja, du beschäftigst dich hauptberuflich mit dem Thema Zeit und Zeit ist so ein ganz zentrales Thema, wenn es um das Thema Teilzeit geht, weil Teilzeitkräfte haben davon meistens zu wenig, sowohl im privaten als auch im beruflichen, zumindest gefühlt. Da werden wir gleich drauf gucken. Bevor wir so inhaltlich einsteigen, will ich immer gerne so ein bisschen von meinen Gästen wissen, ja, wie sind sie denn zu dem gekommen, was sie tun und wie bist du zum Thema Zeit gekommen?
Wie ich zum Thema Zeit komme, hat eine biografische Komponente. Und zwar hat mein Vater zu dem Thema geforscht und publiziert, weil der war nämlich Prof für Wirtschaftspädagogik und hat gemerkt, die Wirtschaftspädagogik erforscht und organisiert ja Lernen in beruflichen Kontexten, in Betrieben, in unterschiedlichster Form. Und hat gemerkt, dass es immer einen Zeitkonflikt gibt zwischen der Wirtschaft, die immer Zeit sparen will, um die Effizienz zu steigern, und dem Lernen, was aber einer gewissen Eigenzeit folgt. Lernen kann man nicht beliebig beschleunigen, ohne quasi negative Effekte zu haben. Man kann nicht in 2 Monaten oder in 2 Tagen das gleiche lernen wie in 2 Monaten. Das geht nicht. Und deshalb, so ist er auf diesen Zeitkonflikt gekommen, hat dann verschiedenste Bücher dazu geschrieben, unzählige. Und irgendwann war ich nun auf dem Weg in Richtung Facilitator, Berater, Coach, Trainer. Es gibt ja verschiedene Labels für das, was ich mache. Im Endeffekt bin ich ein Zeitraumgestalter geworden. Da kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Und irgendwann gab es quasi diese schöne Synergie, dass das, was durch meinen Vater irgendwie schon immer präsent war, jetzt auf einmal in einem beruflichen Kontext Sinn gemacht hat. Und ich dachte, hey, zu seinen Forschungen kann man doch auch ganz konkrete Formate bauen. Mhm. Workshops beispielsweise und Seminare und so. Und damit habe ich dann angefangen. Das ist jetzt mittlerweile fast 20 Jahre her. Wir haben dann teilweise auch zusammen Formate gegeben. Es gab den legendären Vater-Sohn-Teilzeit-Vortrag. Er den ersten Teil, ich den zweiten Teil. Cool. Er eher den systematischen, ich den praktischen. Was ein wunderschönes Format war, wo wir viele Menschen begeistern konnten damit. Und mittlerweile hat er seit 3,5 Jahren das Zeitliche gesegnet. Das hat er zwar sein Leben lang auch getan, aber das hat er dann auch vollzogen irgendwann. Und ich trage das weiter im Verbund mit vielen Menschen, die unsere Zeitgenossinnen sind. Und dazu gehört jemand wie Marc Wittmann von der Uni Freiburg und viele von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik. Harald Lesch schreibt mit uns, Hartmut Rosa, da gibt es einen guten Kontakt hin. Und einige andere mehr, oh, Barbara Adam zum Beispiel. In Cardiff war die lange Professorin für Society in Time. Und da haben wir ein gutes Netzwerk und ich freue mich, dieses Thema weiterzutragen, weil es hat immer eine biografische Komponente, weil ich kann jeden Tag, habe ich Zeit und kann quasi das, was ich so verzapfe, ausprobieren und manchmal klappt es hervorragend und manchmal überhaupt nicht. Und das finde ich das Schöne, der Selbstbezug und dieser große Spannungsbogen zwischen Lebensphilosophie und ganz konkreten Zeithandel. Mhm.
Jetzt hast du gesagt, du bist Zeitraumgestalter. Magst du erklären, was du darunter verstehst?
Ja, also da haben mich meine Töchter drauf gebracht, als sie mich fragten, was machst du eigentlich beruflich? Und das ist ja vielleicht bei mir etwas schwieriger zu erklären als bei anderen Berufen. Und mein innerer Prozess, der dadurch angestoßen wurde, war ja, stimmt, eigentlich gestalte ich Zeiträume für Unternehmen, für Organisationen, für Teams, für Führungskräfte. Und in diesen Zeiträumen, also eigentlich mache ich unwahrscheinliche Zeiträume wahrscheinlicher, könnte man sagen. Ja. Also das heißt, es sind Zeiträume, in denen wird auf Themen geblickt, auf die sonst im Täglichen nicht so häufig geblickt wird. Und es wird über Dinge gesprochen, über die sonst nicht so gesprochen wird. Und die nennt man dann Workshop, Seminar, Offsite und so weiter. Und da geht es oft um Zeit, nicht nur. Ja, ich mache auch systemische Organisationsentwicklung und da gibt es quasi auch andere Themen, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung und sowas. Aber auch die haben immer eine zeitliche Komponente. Die Zeit ist quasi mein Fokusthema und die Klammer, die alles zusammenhält.
Ja, spannend. Jetzt ist in unserer Gesellschaft ja dieser Gedanke, dass man Zeit einfach nur gut managen muss, ja, und wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, ist das einfach einmal ein individuelles Problem oder ein individuelles Versagen, relativ tief verwurzelt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Erste Frage vielleicht, kann man denn Zeit wirklich managen in so einem ökonomischen Sinne?
Nein, man kann Zeit nicht managen. Man kann mit der Zeit überhaupt nur eine Sache tun und das ist sie leben. Fertig. Man kann Aufgaben managen und organisieren. Man kann sich selbst managen. Aber mit der Zeit können wir herzlich wenig machen. Und allein das ist schon ein Indiz dafür, dass wir da häufig was verwechseln. Dieses Managen kommt eigentlich aus der Urzeiterziehung. Weil die Uhr war die Erfindung, eine Maschine, eine Technologie, eine menschgemachte Technologie, die ein, heute würde man sagen, Mindset in die Welt gebracht hat, dass Zeit etwas sei, was man eben messen, was man ordnen, was man strukturieren kann. Und dabei übersehen wir, dass wir eigentlich die Zeit gar nicht messen, sondern Menschen in ihrem Verhalten oder Aufgaben in ihrem Nacheinander oder in ihrer Priorität beispielsweise. Aber an der Zeit selbst, dem Wesen der Zeit, ändert das überhaupt nichts. Das merken wir zweimal im Jahr, wenn wir behaupten, wir würden die Zeit umstellen, aber wir stellen nur die Uhren um. Ja. Die Zeit können wir gar nicht umstellen. Und das ist ein Indiz dafür, dass wir das eine häufig mit dem anderen verwechseln. Und individuell kann man für sich schauen, der Selbstbezug ist ja immer schön, was ist denn für mich Zeit? Weil die Zeit können wir nicht unmittelbar erfassen. Wir können mit unseren Sinnen nur Raum wahrnehmen. Und deshalb bilden wir uns Bilder und Vorstellungen, von denen wir glauben, sie sei die Zeit. Und diese Bilder sind sehr funktional. Die leiten uns in unserem Verhalten, in unseren Bewertungsmustern, was wir für sinnvoller oder nicht für sinnvoller Zeit erachten und steuern uns in unserem Verhalten. Und da kann sich jeder für sich die Frage stellen, was ist eigentlich Zeit? Ist Zeit das, was auf der Uhr steht oder ist Zeit das, was ich habe, wenn ich die Uhr ablege? Mhm. Ist Zeit das, was täglich vergeht, was quasi ich in den Sparen managen, in den Griff kriegen muss, manchmal sogar totschlagen? Oder ist Zeit meine treueste Freundin, von der Geburt bis zum Tod, immer an meiner Seite und jeden Tag entsteht sie neu für mich? Und diese innere Haltung zur Zeit, die macht was. Ne? Die macht was damit, ob wir eher ein aggressives Verhältnis zur Zeit haben, ob wir sie verfügbar machen wollen, ob wir uns eher im Fluss der Zeit sehen und in der Zeit treiben lassen. Macht auch was, ob wir abends immer als schuldiges Subjekt ins Bett steigen, weil wir immer das Gefühl haben, wir hätten noch mehr verdichten, noch mehr in unserer Zeit erleben können. Ja, also es ist auch eine Frage von Leben und Tod, wenn man so will. Also die Zeit wir beschäftigen uns ja nur mit der Zeit, weil wir halt eine begrenzte Lebenszeit haben. Und auch das kennt man ja gut aus Biografien, wo Menschen irgendwie Schicksalsschläge erleiden oder Verluste oder so weiter, dass sich dann ganz viel ändert im Umgang mit der Zeit, in den Prioritäten, was einem wichtig ist. Und da gibt es ein schönes Konfuzius-Zitat dazu, der sagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, sobald wir realisieren, dass wir nur eins haben. Mhm.
Jetzt hast du gerade gesagt, dieses Thema, welche Haltung wir zur Zeit haben, ist ein spannendes Thema. Dieses Thema, ja, fühle ich mich denn schuldig oder unzulänglich in meinem Umgang mit Zeit? Wenn man auf diesen Begriff Zeitmangel schaut, also wenn ich mit Teilzeitkräften spreche, sagen, ist der Standardsatz, ich habe ja keine Zeit, ja, ich habe nirgendwo genügend Zeit, ich habe immer ein Mangelgefühl, was die Zeit, die mir zur Verfügung steht, angeht. Gibt es den Zeitmangel überhaupt oder ist das schon der falsche Begriff?
Ja, im Grunde ist es auch ein falscher Begriff. Also wir sehen schon, mit Zeit sind wir in einem riesen Sprachspiel drin, was aber sehr funktional ist. Und das rate ich immer auch meinen Teilnehmenden. Sprache ist eine sehr konkrete Ebene, die kann ich gut beobachten. Also achtet mal darauf, wie ihr über Zeit sprecht, weil so wie ihr sprecht, Sprache schafft Realität, ja. So ist eure Zeitrealität. Ja, und wenn ihr immer von Zeitmangel sprecht, dann ist es vielleicht schon ein kleiner Unterschied. Die Zeit ist ja gleich, jeden Tag neu. Also die ist ja die kosmischen Gesetze geben das ja vor. Und deshalb haben wir da gar keinen Mangel. Aber wir haben vielleicht zu viel zu tun. Aber wenn ich immer auf Zeitmangel schaue, dann habe ich immer das Gefühl, ja, was will ich da dran ändern? Ich kann ja nicht jetzt irgendwie mir bei irgendeinem Webshop mehr Zeit bestellen und dann habe ich davon mehr. So funktioniert das ja nicht. Also selbst wenn ich das so definiert, werde ich an der Ursache nichts verändern können. Also eigentlich ist es eine Zuschreibung zu einem Thema, an dem ich gar nichts verändern kann. Wenn ich sage, ich habe zu viel Aufgaben in meiner Zeit, zu viel Möglichkeiten, zu viele Entscheidungen, zu viele Erwartungen, die an mich gestellt werden, die dann dazu führen, dass ich das Gefühl des Zeitmangels habe, aber dann kann ich mehr handeln, dann muss ich Erwartungen klären, dann muss ich Dinge weglassen. Ja, dann muss ich vielleicht an meinen Ansprüchen arbeiten oder an denen von meiner Mitwelt und muss zum Beispiel Optionen wieder reduzieren, um die, die ich wahrnehme, auch voll auskosten zu können und so weiter. Aber das sind ja ganz andere Maßnahmen, wie wenn ich immer in dem Wunsch verharre, irgendwann würde ich mal Zeit bekommen. Wir bekommen die eh jeden Tag. Und da muss man mitdenken, dass wir in Gesellschaften unterwegs sind, weil wir irgendwann mal angefangen haben, Zeit in Geld zu verrechnen, im großen Stile, ist es die eine Konsequenz davon, ist unser Wohlstand, das ist zweifelsohne, der ist zwar nicht gerecht verteilt, aber er ist erstmal da. Und die Schattenseite davon ist aber, dass es quasi sozial höchst funktional ist, keine Zeit zu haben oder so zu tun, als hätte ich keine Zeit.
Ja.
Weil Zeitknappheit wird häufig für gut erachtet und auch gewertschätzt. Und ich sichere mir über Zeitknappheit ganz häufig die Zugehörigkeit zu einem sozialen System. Also um ein gutes Mitglied des Unternehmens zu sein, darf ich auf keinen Fall Zeit haben. Und wenn dieser Zustand eintreten sollte, muss ich sofort dafür sorgen, dass ich keine Zeit mehr habe. Und das drückt sich häufig auch in Sprachspielen aus. Man trifft sich am Kopierer und bestätigt sich nur wieder, wie gestresst man ist und geht wieder auseinander. Und dann halte ich diesen Kreislauf aufrecht. Und dann muss man ein bisschen auseinanderfleddern, so wie viel ist wirklich davon berechtigt und wie viel ist quasi, also wann bin ich Opfer und wann bin ich Täter. Und da sich aber in einem Kreislauf, bin ich immer beides zugleich. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen Spielerinnen und dem Spiel. Und da muss man eben bei der Zeit gut unterscheiden. Es gibt die Ebene der Spieler und Spielerinnen, wo man sagt, so deine Fähigkeiten, sich abzugrenzen, deine Ansprüche an deine Zeit, deine eigenen Erwartungen, deine Werte, deine inneren Motive und Antreiber, das ist so Blick nach innen, so der Psychoblick auf die eigene Seele und auf das eigene Wesen. Und das darf man aber nicht verwechseln mit dem Spiel, was man spielt, also die ungeschriebenen Muster der Interaktion. Und mitunter spielen sehr kluge Spieler und Spielerinnen ein sehr dummes Spiel. Mhm. Kann man immer schön bei Meetings beobachten. Ne? Wenn ich die Leute frage, hey, wie müssten eure Meetings sein, dass ihr richtig zufrieden wärt? Und dann rattern die alles runter. Vorbereitet, pünktlich, moderiert, knackig, methodisch, talalala. Und die gleichen Leute, die mir das gesagt haben vor einer Stunde, sitzen dann in einem Meeting. Die Hälfte ist zu spät, keiner hat sich vorbereitet, niemand moderiert. Wo man sagt so, wie kann das sein? Das Wissen ist ja eigentlich da, aber es wird quasi nicht, es findet nicht im Spiel statt. Und das muss man unterscheiden, wenn man intervenieren will.
Jetzt würde ich gerne so ein bisschen den Schwenk zum Thema Teilzeitarbeit auch machen, natürlich. Jetzt hast du gesagt, ja, okay, also dieser Umgang mit Zeit, du hast schon Dinge genannt, was hilft denn? Also es hilft nichts, die Zeit zu managen, sondern eben zu gucken, wie kann ich Erwartungen klären, Aufgaben priorisieren, Dinge nicht tun, ja. Also das sind so ganz praktische Tools und Techniken, die da dahinter stehen. Gerade wenn ich jetzt jemand bin, der sehr viele verschiedene Aufgabenfelder hat, und das ist bei Teilzeitkräften ja oft der Fall, ja, die haben nicht nur ihr eines Arbeitsfeld, sondern die haben mal in der Regel noch ein zweites Arbeitsfeld zu Hause, ob das jetzt pflegebedürftige Angehörige oder Kinder sind. Was hilft uns denn, wenn wir so, ja, verschiedene Zeitblöcke oder verschiedene Aufgabenblöcke haben, die wir irgendwie in die eine Zeit, die da ist, reinpacken müssen? Was kann uns denn da helfen, um das besser hinzubekommen?
Also, wie weit soll ich ausholen? Du musst mich bremsen. Also meine Deformation professionell ist, dass ich natürlich darüber wahnsinnig lange und viel reden kann. Ja. Und
versuch's dann mal
bremst
knapp.
Du mich ein bisschen.
Versuch's mal eher knapp.
Ich versuch's mal knapp. Okay. Also, wenn man auf das Spiel schaut, bei Teilzeit, erlebt man häufig ein Teilzeitspiel, was erstmal heißt, also ich kenne das zum Beispiel stark aus der Wissenschaft. Ja, ich bin viel auch in Forschungseinrichtungen unterwegs, nenne jetzt mal keine Namen, aber da gibt es einige. Und wo wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse sind, weil du hast eine Teilzeitstelle, arbeitest safe für eine Vollzeitstelle. Also das kannst du gar nicht in Frage stellen, weil es ist das Ungeschriebene. Es steht zwar nirgends in einem Arbeitsvertrag und so weiter, aber es ist absolut ungeschriebene, hochwirksame Regel. Das ist das Spiel. Mhm. Und dann, wenn du noch Kinder hast und so weiter, pflegebedürftige Angehörige, dann hast du quasi, dann ist auch ein Teil des Spiels, dass das häufig gar nicht als Arbeit anerkannt wird.
Ja.
Und da haben wir ein gesellschaftliches Thema, das du wahrscheinlich nur allzu gut kennst, wo ich gerne auf Theresa Bücker verweise mit ihrem tollen Buch Alle Zeit. Ja. Ein wichtiges Buch, weil wir gesellschaftlich eine große Zeitungerechtigkeit haben, auch wenn ja täglich für alle gleich viel nachkommt. Also es gibt diesen gerechten Aspekt und zugleich sind die Zugänge zu frei verfügbarer Zeit, zu Zeitsouveränität sehr ungleich verteilt, auch zwischen den Geschlechtern ungleich verteilt. Und das liegt daran, dass wir Arbeit und Arbeitszeit halt häufig nur als Erwerbsarbeit und Arbeitszeit definieren. Und das andere ist irgendwie das andere Vergnügen, was halt dann noch hinten dran kommt.
Der Spaß.
Und das ist ein großes Problem. Und da gibt es diese schöne Anekdote, die ich gerne erzähle, von, hieß sie mit Vornamen Hazel Anderson? Eine, kann ich nochmal nachschauen, eine amerikanische Ökonomin, die mal zu so einem großen amerikanischen Konzern gegangen ist, wo lauter Menschen, meistens Männer, tolles Business machen und da mit ihren Anzügen und Krawatten rumgeflitzt sind. Sie hat sich das so einen halben Tag angeguckt und dann gab es so ein Abschlussstatement und sie sagte, wow, das ist ja toll, wie ihr hier Business macht und wirksam seid und Wert schöpft. Wer hat denn dafür gesorgt, dass nicht alle in die Ecken scheißen? Und dann ist denen natürlich allen die Kinnlade runtergefallen. Und da hat sie schön mit einem Satz, den in your face, gesagt, es gibt ganz viel Arbeit, die quasi Voraussetzung ist, damit ihr hier euer Spiel spielen könnt und euer Business toll machen könnt. Und die seht ihr häufig nicht, die wertschätzt ihr häufig nicht, die wird häufig schlecht entlohnt. Sie ist aber eine Voraussetzung dafür. Weil wenn alle in die Ecken scheißen, dann macht ihr hier gar keinen Business. So, und das ist mal schön auf den Punkt gebracht. Frigga Haug mit ihrem Konzept 4x4, kennst du ja wahrscheinlich auch, finde ich auch, ist natürlich radikal, aber das fördert mal den Diskurs darüber.
Vielleicht, ganz kurz vielleicht. Genau, erklär ganz kurz, was es ist, weil die HörerInnen wissen es vielleicht nicht alle.
Ja. Also die Frigga Haug, die ja eine Philosophin ist, kam mit diesem 4x4-Konzept und sie sagt, wir schlafen 8 Stunden am Tag, 24 minus 8 sind 16. Lässt sich in 4 Blöcke einteilen und eigentlich brauchen wir 4 Arten von Arbeit für ein gelingendes Leben und friedliches Miteinander. Das eine ist Erwerbsarbeit, 4 Stunden. Das zweite ist Care-Arbeit, 4 Stunden. Das dritte ist Self-Care, Arbeit in Klammern, muss man dann vielleicht nicht mehr Arbeit nennen, kann man, aber kann man darüber diskutieren, nicht so wichtig. Und das dritte ist quasi politisch-gesellschaftliche Arbeit, Ehrenämter, ja, in eine Partei eintreten, sich engagieren für die Gesellschaft. Und da hat sie recht. Also, und das, es gibt halt eine krasse Verschiebung, weil all die anderen Dinge sind ja nicht nice to have oder so, sondern die sind eine Voraussetzung dafür, dass wir in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft sind, wo Wirtschaft gut gedeihen kann, dass Arbeitnehmerinnen, also gedeihen ist das falsche Wort, aber dass die quasi zu mündigen Bürgerinnen werden, die Teilhabe haben an der Gesellschaft und natürlich die Gesellschaft mitgestalten und natürlich auch Erwerbsarbeit leisten können und so weiter. Also und die Self-Care-Arbeit ist natürlich nötig, damit nicht alle völlig ausgebrannt in der Ecke hängen und nur noch krank sind. Und dem mit diesem 4x4-Modell mal gerecht zu werden und es mit Zahlen zu hinterlegen und bewusst etwas radikal provozierend dabei zu sein, ist, glaube ich, ein guter Ansatz, um das in den Diskurs zu holen, was häufig halt nicht gesehen wird.
Ja, ein erster Ansatz ist ja zumindest mal Arbeit größer zu denken, wie du es gesagt hast, und Erwerbsarbeit zumindest gemeinsam zu betrachten, finde ich so den ersten ganz zentralen Schritt und zu sagen, okay, Arbeit ist nicht nur das, wofür ich bezahlt werde, sondern Arbeit sind eben verschiedene Dinge. Für einen Teil werde ich bezahlt, für einen anderen nicht, und das alles kostet Zeit oder in dieser Zeit oder in dieser, die braucht Raum, ja, diese Arbeit.
Und es gab mal in der Schweiz eine Studie, die hat quasi ausgerechnet, wenn bisher unbezahlte Care-Arbeit in der Schweiz mit Mindestlohn entlohnt würde, wäre es der größte Wirtschaftszweig der Schweiz.
Ja. Ich habe tatsächlich in meinem Buch mir einen ähnlichen Spaß gemacht und habe ausgerechnet, wie viel Arbeitsstunden quasi in der Gesellschaft auf welche Arbeitsform entfallen. Und also man kann aus Studien rauslesen, dass es gibt bezahlte Arbeit, also Erwerbsarbeit, Care-Arbeit und den Sektor des Ehrenamts. Das sind die drei Dinge, die man unterscheiden kann. Und auch da sieht man eben, dass die Care-Arbeit den größten Anteil hat. Also Care-Arbeit ist der größte Anteil, dann kommt die Erwerbsarbeit und ein relativ kleiner Anteil ist das Ehrenamt. Ja. Und es spiegelt sich genau daran wieder. Die gesellschaftliche Wahrnehmung ist aber genau eine andere. Ja, also da ist der Erwerbsarbeitsblock ja gefühlt der Riesenblock und alles andere spielt eigentlich keine Rolle.
Ja, und die Pandemie hat uns diese systemrelevanten Berufe und Rollen ja mal so ein bisschen in die Wahrnehmung gespült, ne? Auch wenn auch dort quasi obwohl das kam manchmal dann in dem Diskurs, in dem Fahrwasser des Diskurses schon auch hoch, aber da gab es halt dann Applaus vom Balkon, ne? Und das war's. Ja. Aber es müsste ja, also wenn man die Heldinnen und Helden, meistens sind es Heldinnen unserer Gesellschaft, anschauen will, dann muss man in die Kitas gehen, dann muss man quasi in die Geburtshäuser gehen, dann muss man auf die Palliativstationen gehen. Also das ist das, was Leute, also an den Rändern der Lebenszeit vor allem finden die sich. Und natürlich auch in der Familie, wobei Care-Arbeit ist ja eben häufig, findet dann an den Rändern der Lebenszeit statt. Da gibt es übrigens auch ein schönes Buch dazu von meiner sehr geschätzten Kollegin Esther Konietzki und Lena.
Lena Stoßberger, die waren auch schon hier im Podcast.
Danke,
ich weiß die Nummer nicht mehr, aber die waren auch schon hier und haben über ihr Buch gesprochen tatsächlich.
Die waren schon da, ja. Okay. Arbeit und das gute Leben.
Genau.
Ein richtig gutes Buch.
Ja, finde ich auch. Ganz spannend. Da ist ja das Thema Alleinerziehende.
Über Caring Organizations. Genau. Ne?
Auch im Fokus, ganz interessant.
Und auch übrigens... Bedingungsloses Grundeinkommen gab es ja in ganz unterschiedlichen Ausformungen, aber eine war schon auch zu sagen, es findet ganz viel Arbeit an der Gesellschaft statt, die nicht bezahlt wird und über ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte man das ein Stück weit entlohnen, diese Arbeit, die stattfindet.
Ja.
Und auch zu sagen, um eine würdevolle Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, weil sowas wie eine Frau, die eine tolle Berufsausbildung hat, dann 2-3 Jahre arbeitet, dann 3 Kinder großzieht, dann nochmal irgendwie 5-6 Jahre arbeitet, dann die Schwiegereltern pflegt und dann auf einmal merkt, shit, ich kriege ja nur 650 Euro Rente. Ja, ich habe ja mein Leben lang nicht gearbeitet.
Genau.
Haha. Ne? Also das ist schon eine große Ungerechtigkeit, die wir da haben.
Ja, der Standardsatz in meiner Bubble ist, ich arbeite nur in Teilzeit. Jeder, der mal mit mir gearbeitet hat, der sagt diesen Satz hoffentlich nie wieder. Das ist mein Minimalziel auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Jetzt können wir da...
Aber du hattest eigentlich... Entschuldige, ich bin natürlich abgewichen. Ja. Ne? Du wolltest ja eigentlich von mir wissen, wie man jetzt da vorgeht, um die verschiedenen Aufgaben in Zeitblöcke zu bekommen. Genau. War das die Frage?
Ja, genau. Also wie stelle ich das denn an? Jetzt habe ich da... Es ist überall eigentlich zu viel. Also das ist, glaube ich, mal die erste Erkenntnis, die man überhaupt haben muss, dass es sozusagen nicht ein persönliches Versagen ist, weil die meisten Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die kommen ja erstmal sagen, ich kann mich nicht gut genug organisieren. Ja, das ist mal der erste Zahn, den man den Leuten in der Regel ziehen muss, weil das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, es ist zu viel für zu wenig Zeit im Endeffekt.
Ja.
Und was kann da aus deiner Perspektive jetzt aus dieser Zeitperspektive helfen?
Genau, also vielleicht werde ich da jetzt nochmal ein bisschen konkreter. Man muss erstmal unterscheiden, also um welche Aufgaben handelt es sich denn? Sind es quasi so zweckrationale Aufgaben aus dem Job? Oder sind es eher bedürfnisorientierte Aufgaben, wie eben bei der Care-Arbeit? Die haben eine ganz unterschiedliche Logik. Und bei den zweckrationalen kann man nochmal unterscheiden, sind es eher so, Wissensarbeitsthemen, wo man sagt, man muss sich darüber Gedanken machen, man schöpft quasi Kreativität aus dem Geist, oder ist es eher was Produzierendes oder eher was Kommunikatives? Also da mal zu unterscheiden, weil all diese Aufgaben folgen ganz unterschiedlichen Zeitlogiken. Die eine, ja, wenn sowas so eine produzierende Tätigkeit ist, ist eher vertaktet, da geht es eher um Synchronisation, da geht es eher um genaue Planung, um Präzision, um Prozesse und all solche Dinge. Bei der Wissensarbeit geht es eher darum, den Eigenzeiten des Wissens zu folgen. Und da kann quasi ein Spaziergang um den Block extrem produktiv sein. Und da geht es eher darum, was lasse ich alles weg, damit ich gut denken kann oder gut schreiben oder gut programmieren oder innovativ sein kann. Das ist eher subtraktives Management. Da muss ich überlegen, was ich alles nicht tue, damit ich Fokus ermöglichen kann. Weil Fokus ist quasi dann der Schlüssel des Geschäftsmodells oder der Wertschöpfung. Und da kann man auch wieder individuell auf die Spieler gucken, wie kann ich Fokus ermöglichen oder, auch wichtig, da zitiere ich gerne Vera Starker, die dazu toll schreibt und forscht und auch konkret wird, the focused organization, also wie kann die Organisation durch entlastende Strukturen und so weiter diesen rasenden Stillstand abstellen und wirklich sagen, unsere Wertschöpfung ist durch Fokus, also steht das im Zentrum. Und Fokus heißt, Nein zu 100 Dingen sagen. Also das Schwierige am Fokus ist nicht zu sagen, worauf ich mich fokussiere, ja. Das ist ja relativ einfach, sondern was tue ich nicht, ja. Damit ich mich darauf fokussieren kann. Also bin ich bei dem Thema subtraktives Management und Weglassen. Und das sind Entscheidungen, die ich treffen muss. Und je mehr möglich ist, und wir leben in einer Welt des Möglichkeitsüberschusses, ja, muss man nur unseren digitalen Diktator anschauen, da sind unzählige Möglichkeiten drauf, desto mehr muss ich weglassen, verpassen, ignorieren, mich dagegen entscheiden. Und das ist das Harte. Und das kann ich kollektiv machen, durch Strukturen das Individuum dabei erleichtern. Und wenn ich jetzt bedürfnisorientierte Arbeiten habe, wie Kinder zu versorgen, die halt jetzt Hunger haben oder jetzt müde sind und jetzt raus wollen und jetzt den Anorak nicht anziehen wollen und all sowas, ja, also ich spreche dann durchaus auch aus Erfahrung, dann ist das, muss man sich bewusst sein, dass das ein ad hoc, also bei den Aufgaben vorher würde ich sagen, en bloc statt ad hoc, ja. Könnte so ein ja. Merksatz sein. Ja. Und bei den anderen ist es aber ad hoc statt en bloc, ja, weil genau. Es ist völlig unplanbar. Es ist also total, ja. Ich muss quasi mit der Irrationalität dieser Aufgaben umgehen. Da geht es eher, da kann man ja auch in Kinder, also in Kitas reinschauen. Es geht um Anfänge gestalten, es geht um rhythmisch sein, ja. Es geht um Rituale. Ne? Also schon durch Rituale eher rhythmisch. Und Rhythmus ist Wiederholung mit Abweichung. Ja. Also nicht, es ist 8 Uhr jetzt ja. Ding, so wie die Schule, sondern eher mit Rhythmus, mit Bewegung, mit viel Körperlichkeit, mit Verbindung, sozialer Verbindung, einen Tagesrhythmus ja. Zu haben, der ein bisschen Orientierung gibt. Und wichtig, es gibt immer eine Abweichung. Also nicht quasi mit Pünktlichkeitsmoral auf die Einhaltung pochen. Wenn das mein Anspruch ist, werde ich da wahrscheinlich drüber stolpern. Ja. Den kann ich nicht einhalten. Ja. Man kann es auch illustrieren, ein Jumbo zusammenzubauen, ist eine komplizierte Aufgabe. Sehr kompliziert. Kann ich aber runterbrechen in Teilschritte und dann so reproduzieren, dass ich da pro Monat x Jumbos rauskriege. Mit einer Gruppe Kleinkinder in der Münchner U-Bahn zum Schlittenberg zu fahren im Winter, das ist eine komplexe Aufgabe. Die läuft einmal gut, das andere Mal fliegt sie einem gnadenlos um die Ohren, das dritte Mal kommt man gar nicht an, weil sich die Hälfte in die Hose gepinkelt hat oder wie auch immer. Ne? Also das ist der Unterschied. Und dazu brauchst du ganz unterschiedliche Herangehensweisen und Zeitlogiken und auch unterschiedliche Ansprüche. Wenn ich den Jumbo-Anspruch auf die Kinder übertrage, werde ich gnadenlos scheitern und umgekehrt übrigens auch.
Ja. Ja, ich glaube, das zeigt auch gut auf, warum oft dieser Übergang so schwer ist. Also gerade für Menschen, die die Care- und Erwerbsarbeit vereinen, dieser Übergang zwischen dem einen und das andere ist so schwer, weil es oft so ganz unterschiedlich. Also wenn ich aus der Arbeit komme und ich habe gerade noch irgendwie, keine Ahnung, erst einen Workshop geleitet und dann noch irgendwie 5000 E-Mails abgearbeitet, damit alle weiterarbeiten können, wenn ich jetzt nachmittags vielleicht bei meinem Kind bin und dann komme ich in die Kita und die Zweijährige braucht 45 Minuten, um sich die Schuhe anzuziehen. Ja, das ist ein irrer Switch, einfach eine, also anforderungstechnisch ein Wahnsinn, finde ich. Das ist ja. Ganz, ganz
Das schwer. Ist der Endgegner. Ja, genau. Also ich will das wirklich mal ja. Sagen, das ist wirklich ja. Mit das Anspruchsvollste. Das muss man sich auch selber bewusst ja. Machen, dass man nicht immer Scheitererfahrung kreiert, weil ja. Man sich denkt, warum kriege ich das nicht hin? Das ist verdammt schwer. Das hat man in der Pandemie gemerkt, wo quasi Homeoffice, man musste arbeiten und hatte gleichzeitig ja. Zwei Kinder dabei. Ja. Das ist wirklich höchstes Stufe an Anforderungen.
Ja, und so sollte es gesellschaftlich auch gesehen werden und also jetzt haben wir es ja gerade in der Debatte mit der Lifestyle-Teilzeit wieder gesehen. Da kann man jetzt in die Details gucken, dann sieht man, ja, die Eltern waren da nicht gemeint, aber trotzdem, es ist natürlich wahnsinnig provokant und ich finde auch sehr herabsetzend, einfach für Menschen.
Ja, die Debatte ist unsäglich. Die ist unsäglich, wirklich. Genau, also sie ist so undifferenziert. Ja. Und auch, ich meine, was soll die Wirkung sein, weil da ein paar, jetzt sag's jetzt mal in den Worten meiner Tochter, alte weiße Säcke sagen so, hey Leute, wir wollen wieder mehr arbeiten. Ja, was werden die Leute tun, wenn die halt sagen, oh ja, stimmt, ihr habt recht, jetzt müssen wir uns mal wieder, also ja, genau. Das wird doch überhaupt keine genau. Wirkung haben. Also ich glaube im Gegenteil, die meisten sagen,
genau.
Nach dem Motto, leck mich am Arsch, jetzt gerade erst recht nicht, absolut, wenn du das sagst.
Also, genau. Aber, glaube ich, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Das war diese Woche, wenn man sich so in den sozialen Klammer-auf-Klammer-zu-Medien umgeschaut hat, ja schon großes Thema. Was ich jetzt gerne zum Abschluss noch mit dir besprechen würde, ist tatsächlich dieser Begriff des Zeitwohlstands. Weil ich würde jetzt gerne sozusagen nochmal die Kurve vom Individuellen ins Gesellschaftliche ziehen. Und sah, also wir haben jetzt drauf geguckt, so zum einen, wie funktioniert Zeit eigentlich? Warum ist unser Blick darauf so falsch? Wie kann ich als Individuum damit vielleicht auch besser umgehen, zu verstehen, aha, es gibt da verschiedene Aufgaben, die ganz unterschiedlichen Umgang auch erfordern. Und du schreibst in deinem Buch Alles eine Frage der Zeit, auch unter diesem Begriff des Zeitwohlstandes. Und ich finde das Konzept wahnsinnig gut, weil es, glaube ich, so ein bisschen einen Ausweg aus diesem gefühlten Hamsterrad anbietet, zumindest erstmal, also theoretisch, weil die Idee dahinter, wirst du gleich erklären, ja, ist für sich selber eigentlich ein, es ist genug zu definieren. Aber erzählst du gerne selber in deinen Worten, weil, wie gesagt, du bist der Experte.
Genau, also bei Wohlstand muss man, also da schwingt ja Zeit und Geld mit. Und man muss schon auf dieses Zeit ist Geld schauen, was ja in einer kapitalistischen Gesellschaft eine Form der Zeit ist. Ne? Zeit ist Geld. Aber wir merken auch ganz häufig, dass Zeit an ganz vielen Stellen überhaupt kein Geld ist und es völlig absurd wäre, ein Candlelight-Date in Geld zu verrechnen. Das zerstört sofort alles. Also die großen, wichtigen Dinge, weiß man aus der Glücksforschung, die ein Leben lebenswert machen, die kosten überhaupt kein Geld. Liebe zum Beispiel oder Freundschaft oder Zuversicht oder Vertrauen. Und Geld gibt einem natürlich Möglichkeiten, und zwar vor allem Möglichkeiten, Dinge zu tun, die man mit Geld nicht kaufen kann. Das ist quasi die Dialektik von Geld. Und natürlich muss man bei dieser Diskussion darüber immer mitdenken, dass es auch sehr prekäre Situationen in unserer Gesellschaft geht, wo eben einfachste Grundbedürfnisse durch Geld- und Güterwohlstand nicht gedeckt sind. Und dann muss man ein bisschen aufpassen mit dieser Zeitwohlstandsdiskussion, weil dann kann das auch in dem Kontext zynisch wirken. Mhm. Zugleich gibt es aber auch die Situation, dass viele merken, sie sind so in dieser Zeit ist Geldlogik verhangen, dass sie merken, dass sie sich, das ist ja manchmal bei manchen Menschen auch eine Entscheidung, sich für das Geld zu entscheiden. Und dann ist es gut, sich auch über den Kontoauszug zu freuen und sich nicht immer über die Zeitknappheit zu ärgern. Weil wenn ich das Geld nicht gewinne, auf der Straße finde oder im Lotto gewinne, dann werde ich wahrscheinlich viel Zeit in Geld verrechnen müssen. Und die Frage ist, was habe ich für mich für eine Wohlstandsdefinition? Und Zeitwohlstand ist für gelingendes Leben nachweislich eine wichtige Komponente. Und es besteht aus einmal ausreichend Zeit für die eigenen Bedürfnisse. Das wäre das, was Frigga Haut so Self-Care-Arbeit nennt. Was immer das ist. Sport machen, meditieren, lesen. Also wo man sagt, das ist unverzweckte Zeit. Das ist Zeit, wo ich meine Akkus auflade. Das ist für mich eben nicht Time is Money, sondern Time is Honey. Deshalb haben wir unser erstes Buch so genannt, das ist der Titel, weil Zeit eben nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern vor allem ein Lebensmittel ist und im besten Fall noch ein süßes. Das ist quasi die Honigzeit. Wie viel habe ich davon? Habe ich ausreichend gemeinsame freie Zeit durch kollektive Arbeitsruhe? So nennt Jürgen Rindersbacher das, der ein schönes Buch über Zeitwohlstand geschrieben hat. Also das heißt, gibt es auch Kollektive, wie zum Beispiel einen arbeitsfreien oder teilweise arbeitsfreien Sonntag, der war natürlich früher noch viel arbeitsfreier und ich bin auch ein Verfechter des möglichst arbeitsfreien Sonntags. Im Internet gibt's gar keinen Sonntag, ne? Und in vielen Bereichen mittlerweile auch nicht mehr, aber trotzdem ist es ein Rhythmus und es gibt kollektive Ruhe, Feiertage und so weiter. Das ist wichtig für gesellschaftliches Miteinander und für die seelische, quasi für die seelische Regeneration. Selbst über Zeit bestimmen zu können, ist ein Teil von Zeitwohlstand, also nicht die ganze Zeit von den eigenen Aufgaben oder anderen Leuten so durch die Zeit geschubst zu werden, sondern den Grad an selbstbestimmten Zeitentscheidungen zu erhöhen. Also von Push auf Pull umstellen. Ja. Nicht ich werde entschieden, sondern ich entscheide. Nicht reagieren, sondern agieren. Natürlich nie 100%. Man kann sich das wie eine Skala vorstellen. Und meistens ist ein Schritt Richtung Zeitwohlstand einen guten nächsten Schritt Richtung selbstbestimmte Zeit zu machen. Und dann der vierte Aspekt von Jürgen Rindersbacher ist entdichtete Zeit. Mhm. Ah. Also Zeit, die ich aus, in der ich eigentlich im besten Fall eine Seinserfahrung, eine Flow-Erfahrung, eine Resonanzerfahrung gemacht habe, die nicht die ganze Zeit von diesem Hecheln geprägt ist und die auch nicht die ganze Zeit, wo nicht der Augenblick immer geopfert wird zugunsten einer Zukunft, die noch nicht eingetreten ist und der nächste Augenblick wieder und wieder, dann bin ich, dann komme ich quasi nie im Jetzt an. Und Leben findet ja immer nur jetzt statt. Wir haben ja nichts anderes als jetzt. Und wenn ich das jetzt ab und zu mit dem Jetzt verbringe, also das, was jetzt gerade gegenwärtig ist, hat viel auch mit einer Form von Achtsamkeit zu tun, mit einer Form von Besinnung, meine Sinneswahrnehmung, mit einer Form auch häufig geprägt durch Genuss, durch Erleben, durch das, was jetzt ist, wahrzunehmen. Und das muss nicht immer nur jetzt auf der grünen Wiese oder in der Hängematte sein, das können auch hochproduktive Zeiten sein, wo ich ein unglaublich gutes Gespräch habe oder wo ich einen tollen Einfall habe oder einen Text schreibe und merke, es fließt mir aus den Fingern oder ich programmiere etwas und merke, wow, die Fäden verknüpfen sich. Ja, also das können sehr produktive Zeiten sein, aber es ist im Grunde, die Zeiten, die wir nicht zählen, sind die, die im Leben zählen.
Ich schaue jetzt mal auf die Uhr, Jonas. Ziel dieses Podcasts ist es, ein relativ knappes Format zu sein. Das haben wir heute nicht ganz geschafft. Das macht aber nichts, weil ich finde das Gespräch wahnsinnig spannend und ich nehme das Thema Subtraktivität oder subtraktives Vorgehen, das nämlich mit. Das Wort kannte ich noch nicht, das merke ich mir. Gefällt mir. Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich. Gibt's was du gerne sagen möchtest, was ich dich noch nicht gefragt habe?
Du hast mich noch nicht gefragt, was Zeit ist.
Stimmt, ich habe dich nicht gefragt, was Zeit ist. Was ist Zeit?
Ich habe ein paar Lieblingsdefinitionen und ich finde, es gibt ganz viele. Man sollte sich die schönste für sich raussuchen. Also, die Zeit ist für mich Leben. Und man kann im Sprachgebrauch ab und zu das Wort Zeit mal durch Leben ersetzen. Und dann zuckt man innerlich zusammen, wenn man sagt, ich habe kein Leben. Und dann fängt man an, was daran zu verändern, an dem Umgang mit Zeit. Das Zweite ist, Zeit ist der Grund, weswegen nicht alles auf einmal geschieht. Und das Dritte ist, Zeit ist weiblich. Die Zeit. Und das liegt daran, weil sie die Mutter allen Lebens ist.
Jonas, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Das ist ein gutes Schlusswort. Das gefällt mir. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Wir werden in den Shownotes auf jeden Fall noch ganz viele Links reinpacken. Du hast jetzt viele Bücher auch erwähnt, deine eigenen natürlich, aber die auch von anderen AutorInnen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und vor allem eine gute Zeit.
Danke dir auch.